Folge 14, The Wicked Mew, mit mir, Nils Hansen und
Stefan Koller.
Und heute reden wir über die Potenzreihe oder über Potenzreihen und die komplexe Exponentialfunktion.
Genau.
Als Vorbereitung, also aufs nächste Tutorialsblatt. Wie immer. Also wir besprechen ja immer das Skript von dieser Woche oder von der aktuellen Woche, damit ihr dann es einfacher habt, das nächste Tutorialsblatt anzugehen.
Richtig. Wiederholen wir am Anfang nochmal, was Konvergenz von Reihen bedeutet. Wenn ihr Reihen habt, ihr kennt es aus dem ersten Semester, dann werden Reihen identifiziert durch die Folge ihrer Partialsummen. Heißt, in der ersten Folge summiert ihr bis 1, dann summiert ihr die ersten 2 Summen, dann die ersten 3 Summen, dann die ersten 4 Summen und so weiter und erhaltet dadurch eine Folge. Und wenn diese neue Folge der Partialsummen konvergiert, dann sagt man, dass die Reihe konvergiert und der Grenzwert dieser Partialsummenfolge entspricht dann dem Grenzwert der Reihe. Das ist genau der mathematische Trick, wie man unendlich viele Zahlen zusammen addieren kann. Ja. Und dieses Verfahren lässt sich jetzt auch im Komplexen 1:1 übertragen, so wie ihr es aus den Reellen kennt. Die Definition der Partialsummenfolge, wie auch die Definition der Konvergenz einer komplexen Reihe, ist haargenau dieselbe wie im Reellen, nur dass man halt diesmal komplexe Zahlen als mögliche Summanden hat. Und mithilfe dieser Konvergenz von Summen lässt sich dann auch die Potenzreihe definieren. Wir sollten am Anfang, bevor wir auf die Potenzreihe zu sprechen kommen, erstmal sagen, warum sie so wichtig ist in der Mathematik. Und die Besonderheit liegt halt daran, dass sich bestimmte Funktionen in eine Taylor-Reihe entwickeln lassen können. Ich bin mir jetzt sicher, hatten wir im ersten Semester Taylor-Reihen?
Ja.
Hatten wir angesprochen. Aber ich glaube, wir sollten das nochmal wiederholen. In den nächsten Wochen wird es auch irgendwann nochmal angesprochen. Taylor-Reihen, das sind nichts anderes als Potenzreihen, wo in den einzelnen Reihenentwicklungen die jeweiligen Ableitungen um einen bestimmten Punkt drin stehen. Und Taylor-Reihen lassen sich benutzen, um Funktionen zu approximieren. Für diejenigen von euch, die Physik studieren, die werden das sicherlich kennen, dass hier ziemlich oft, wenn man bestimmte Funktionen hat, und mit diesen Funktionen nicht weitergerechnet werden kann, dass man diese Funktion Taylor-Reihen entwickelt bis zu einem gewissen Grad und dann mithilfe dieser Approximation weiterrechnet und dadurch bereits zu ziemlich guten Ergebnissen kommt. Und das ist der Grund, warum Taylor-Reihen halt so interessant sind, weil sich dadurch halt Funktionen approximieren lassen und weil Taylor-Reihen nichts anderes als Potenzreihen sind, ist es interessant, sich mit diesen Potenzreihen auseinanderzusetzen. Ja, was sind Potenzreihen? Potenzreihen sind Reihen der Form Summe über k gleich 0 bis unendlich ak mal z hoch k. Hier haben wir im Skript eine Definition der Potenzreihe als eine Funktion, also als ein Grenzwert einer Funktionfolge. Und zwar lässt sich analog wie bei den Partialsummen, die einzelnen, wenn man halt jeden einzelnen Summanden kann man halt als Funktion auffassen, also als eine Funktion z wird abgebildet auf ak mal z hoch k, was eine Funktion ist und da über diese Funktion lassen sich dann auch Partialsummen definieren. Heißt, man hat dann f1 wäre die Funktion z wird abgebildet auf, wir müssen bei 0 anfangen. Die
f0.
Das war vorhin schon der Fehler, als ich das Ganze aufgeschrieben habe. Ja, es beginnt, die Potenzreihe fängt immer bei 0. Also f0 von z wäre die Zahl a0, also die konstante Funktion, die überall a0 ist. F1 von z wäre a0 plus a1 mal z. F2 von z wäre a0 plus a1 mal z plus a2 mal z hoch 2.
Genau.
Also eine quadratische Funktion.
Ja.
Und man hat dann mit jedes wachsenden n kriegt man dann eine Polynomfunktion mit wachsendem Grad dazu. Voraussetzung natürlich, dass an halt jeweils ungleich 0 ist, damit dieses Polynom auch wirklich den Grad n besitzt. Aber wir haben dann eine Folge von Polynomfunktionen. Und für Folgen haben wir ja auch Grenzwerte. Und zwar die gleichmäßige Konvergenz beziehungsweise auch die punktweise Konvergenz. Und wir können nun schauen, wann diese Partialsummenfolge gleichmäßig konvergiert beziehungsweise punktweise konvergiert. Und ja, kommen dann zu den Ergebnissen. Aber bevor wir die Ergebnisse vorstellen können, müssen wir noch einen neuen Begriff einführen, und das ist der Begriff des Konvergenzradius. Es ist nämlich so, wir fangen jetzt mal von hinten an, dass Potenzreihen eine sehr schöne Eigenschaft haben. Wenn ihr eine Potenzreihe der Form ak mal z hoch k habt, dann konvergiert diese Potenzreihe gleichmäßig innerhalb eines offenen Bereiches um die Null. Und der Radius dieses Konvergenzkreises, weil dieser Bereich, in den es konvergiert in der komplexen Ebene, hat halt die Form eines Kreises. Dieser Radius wird Konvergenzradius genannt. So, nun wissen wir aber natürlich am Anfang, wenn wir diese Begriffe noch nicht einführen, dass die Punkte dort, wo die Potenzreihe konvergiert, dass diese halt ein Kreis ist. Aber dennoch wissen wir halt, was dann als Ergebnis rauskommt. Deswegen führen wir erstmal den Begriff des Konvergenzradius ein. Und den definieren wir so, okay, das ist das Supremum der positiven reellen Zahlen dort, wo unsere Funktion konvergiert.
Wieso können wir da reelle Zahlen nehmen?
Was man hier macht, also das Ergebnis soll ja ein Kreis sein und wir wollen den Radius bestimmen. Also nehmen wir uns einfach irgendeine Achse raus, also die positive reelle Achse, und schauen uns an, an welchen Stellen unsere Potenzreihe konvergiert. Und wenn wir davon das Supremum nehmen, haben wir den Radius rausbekommen. Also man könnte jetzt auch nehmen, okay, für welche Zahl r mal i konvergiert das Ganze? Also das bei der imaginären Achse oder irgendeine andere Achse nehmen. Oder ein analoger Begriff wäre auch das Supremum über alle Beträge von Z zu nehmen, dort wo unsere Konvergenzreihe definiert. Also irgendein Verfahren, was uns letztendlich dann den Konvergenzradius bestimmen würde.
Okay, und da hat man sich eben auf R aus R plus geeinigt, so ungefähr.
Ja, nicht mal mehr geeinigt. Also unterschiedliche Bücher machen das unterschiedlich.
Ah, okay. Also es gibt auch welche, die den Konvergenzradius anders definieren.
Es gibt auch welche, die den Konvergenzradius anders
Okay.
definieren,
Weil das schien mir so willkürlich zu sein, oder ich hatte irgendwie gedacht, warum jetzt R aus R
ja, man
plus
muss sich
oder.
da vor Augen führen, was das Ziel ist dieser Definition,
Ja.
ohne jetzt irgendetwas. Wir haben ja noch keine Sätze, die wir bisher bewiesen haben. Also wir wissen ja noch nicht, dass dieser Konvergenzbereich die Form eines Kreises hat.
Ja.
Müssen aber trotzdem ein Verfahren bekommen, wo wir dann den Konvergenzradius rausbekommen würden.
Ja.
Ohne halt das Wissen zur Verfügung, zur Hilfe zu nehmen, dass wir jetzt halt schon wissen, dass das Ganze ein Kreis ist.
Okay.
Und da kannst du irgendeine x-beliebige Definition nehmen, und die, die wir im Skript haben, ist halt eine Möglichkeit
Ja,
davon.
du musst dann später natürlich die Definition unterfüttern, also
Ja.
ja.
Genau. Und nun zeigt man im zweiten Schritt, dass für alle komplexen Zahlen, die den Betrag kleiner als den Konvergenzradius haben, dass dort unsere Funktion konvergiert.
Ja.
An dieser komplexen Zahl.
Genau, an allen, die wirklich echt kleiner sind.
Genau.
Ja.
Echt kleiner. Echt kleiner ist dann auch wichtig. Wir werden es dann nochmal später in einem Hinweis sagen. Und ja. Dadurch, nachdem wir diesen Satz bewiesen haben, erhalten wir dann als Folgerung das Ergebnis. Also wenn unser Konvergenzradius 0 ist, bedeutet das, dass unsere Reihe auf jeden Fall nur im Nullpunkt konvergiert. Wenn der Konvergenzradius plus unendlich ist, bedeutet das, dass unsere Potenzreihe überall konvergiert. Und wenn wir eine bestimmte einen bestimmten Konvergenzradius P aus den positiven reellen Zahlen haben, bedeutet das, dass unsere Potenzreihe für alle komplexen Zahlen, die vom Betrag kleiner sind als P, dass dort unsere Potenzreihe konvergiert
Ja.
und dort, wo der Betrag größer ist als P, dass dort unsere Potenzreihe divergiert.
Divergiert, genauso.
So. Euch wird jetzt aufgefallen sein, dass wir jeweils die Ordnungsrelation kleiner und größer haben. Das heißt, was bedeutet, wenn wir jetzt komplexe Zahlen nehmen, wo die vom Betrag her gleich dem Konvergenzradius sind? Und da gilt, dass man so ohne weiteres nichts aussagen kann.
Ja.
Also unterschiedliche Potenzreihen haben dort ganz unterschiedliche Eigenschaften. Im Skript findet ihr auch ein
Ja, ich
Beispiel.
schau gerade mal, das war auf Seite 58 unten und auf Seite 59 dann oben sind zwei, drei Beispiele, die ganz einfach und anschaulich zeigen, dass man eben auf Punkten, die auf diesem Konvergenzradius liegt, oder über Punkte, die auf diesem Konvergenzradius liegen, eben keine Aussage machen kann.
Genau. So, nachdem wir diese Potenzreihen jetzt entwickelt haben. Ach so, noch im Zusammenhang mit unserer Funktionenfolge. Wir haben ja diese Potenzreihe als Funktionenfolge eingeführt. Und wenn wir diese Potenzreihe auf den Bereich einschränken des offenen Balls, mit Radius des Konvergenzradius, also alle Elemente z, die vom Betrag her kleiner als der Konvergenzradius sind.
Ja, die sind dann Element von diesem Ball.
Genau, dort konvergiert die Partialsummenfolge der Polynomfunktion gleichmäßig.
Okay.
Das ist halt noch eine besondere Eigenschaft, weil dies also nicht nur punktweise, sondern
Wirklich
sogar
gleichmäßig.
gleichmäßig. Und das ist
Dazu könnt
eine
ihr, zur Unterscheidung könnt ihr euch die Definition von punktweise und gleichmäßig nochmal anschauen. Die steht auf Seite 56 im Skript. Da haben wir in einem Podcast auch schon mal drüber geredet, über punktweise Konvergenz und dabei auch diese gleichmäßige Konvergenz angeschnitten.
Ja. Dann hatten wir noch einen zweiten Satz über Potenzreihen, und zwar, dass Potenzreihen ja innerhalb dieses Konvergenzradius holomorphe Funktionen sind und dass man sie dementsprechend auch ableiten kann. Und die Ableitung ist nichts anderes, als dass ihr die Potenzreihe, also dass ihr jeden Summanden dieser Potenzreihe ableitet. Wobei wohlgemerkt, wenn ihr A0 ableitet, also den ersten Summanden, dann bekommt ihr 0 und dementsprechend läuft eure Ableitung, also die Potenz, also die Summe der Potenzreihe der Ableitung beginnt bei 1 und nicht bei 0.
Ja, das seht ihr auf Seite 59 ist ja die Definition, diese formale Ableitung. Und da beginnt F' eben bei n gleich 1 bis unendlich.
Genau, das ist, zumindest mir ist es oft das vorgefallen, dass ich halt dann aus Versehen n gleich 0 dort eingeschrieben habe und bin dann halt zu falschen Ergebnissen gekommen. Dementsprechend solltet ihr darauf achten, dass bei der formalen Ableitung n bei 1 beginnt und nicht bei 0.
Und noch zudem, dass diese Funktion innerhalb des Konvergenzradius holomorph ist, damit ist sie auch stetig. Es gibt einen, zwei, drei Seiten weiter vorne oder eine Seite weiter vorne sogar nur, die bemerken, dass eben innerhalb des Konvergenzradius die Funktion stetig ist und das ist mit dem Holomorph schon, also Holomorph ist mächtiger.
Ja, holomorph ist um einiges mächtiger als Stetigkeit.
Ja. Und jetzt hatte ich noch eine Frage und zwar auf Seite, wo sind wir? Auf Seite 59 unten auch diese Bemerkung 2, 1, 22. Sei f eine Potenzreihe, dann haben f und f' denselben Konvergenzradius. Da habe ich noch nicht ganz verstanden. Der macht ja den Beweis, so habe ich es eben jedenfalls in der Vorlesung, wenn ich da richtig zugehört habe, mitbekommen, dass er sagt, zuerst, dass der Konvergenzradius von f' größer sei und danach, dass er kleiner sei oder so und dann müsste er eben gleich sein.
Ja, dann hat er einen Widerspruchsbeweis quasi geführt. Also er hat dass der Konvergenzradius größer ist, widersprochen, beziehungsweise dass er kleiner ist, hat er auch zu einem Fehler geführt und damit kann er nur noch gleich sein.
Ah, okay, ich hatte das, weil ich hatte nicht so richtig verstanden, warum man nicht einfach direkt zeigt, dass der gleich ist. Geht es in dem Fall nicht so einfach, oder wie?
Wahrscheinlich, ja.
Okay.
Zumindest ist es dann möglich, über einen Widerspruchsbeweis
Ja,
das
weil
Ganze zu
ich
machen.
saß so drin und dachte, hey, wieso hast du jetzt gezeigt, dass er größer ist? Und dann hat er auch abgebrochen, hat gemeint, den Rest liest ihr dann im Skript nach, und dann war ich ein bisschen verwirrt. Aber okay, also er zeigt, okay. Also,
Ja.
um diesen Satz oder diese Bemerkung zu beweisen, ist es in dem Fall einfacher zu sagen, größer ist ein Widerspruch und kleiner ist ein Widerspruch, also muss er gleich sein.
Genau.
Okay.
Genau.
Ja. Gut, dann kommen wir schon zur
Ja.
komplexen Exponentialfunktion.
Richtig. Das war ja das letzte Thema aus diesem Kapitel, dass nachdem wir uns über Potenzreihen unterhalten haben, wir die komplexe Exponentialfunktion und den komplexen Sinus wie auch Sinus eingeführt haben. Es ist generell so, dass viele Autoren der Exponentialfunktion, den Cosinus und Sinus auch im ersten Semester als Potenzreihe einführen. Also
Ah, okay.
sagen, meine Exponentialfunktion, das ist jetzt halt die Potenzreihe x hoch n durch n Fakultät und dann damit weiterrechnen. Und ja, dies sind halt Potenzreihen, dementsprechend können wir halt das Ganze erst dann einführen, nachdem wir uns über Potenzreihen unterhalten haben. Wird
Was in
dann,
unserem Fall jetzt erst geschieht.
genau, was jetzt erst geschieht. Das sind diese Potenzreihen, das sind genau dieselben Potenzreihen, wie sie auch im Forster drinstehen, wie der Forster die reelle Exponentialfunktion, den reellen Sinus und den reellen Cosinus einführt. Ja, vielleicht noch eine Anmerkung zur komplexen Exponentialfunktion. Sie hat so ziemlich alle Eigenschaften, die ihr auch schon aus den reellen kennt. Also x von w plus z ist gleich x von w mal x von z. Eine Summe innerhalb der Exponentialfunktion könnt ihr rausziehen in ein Produkt außerhalb der Exponentialfunktion. Aber es gibt auch eine schöne Eigenschaft, und zwar e hoch i Phi ist Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi, wenn Phi eine reelle Zahl ist. Das heißt, e hoch i Phi ist ja der Punkt auf dem Einheitskreis, der bezüglich der x-Achse den Winkel phi einspannt. Und
Ja.
damit ist es möglich, eine Polarkoordinatendarstellung für die komplexe Ebene zu entwickeln, mithilfe der komplexen Exponentialfunktion. Wir hatten ja schon ziemlich oft in Maßtheorie die Ebene, also Punkte in der Ebene über die Polarkoordinatendarstellung dargestellt. Und in der komplexen Ebene ist dies auch möglich, indem man schreibt, z ist gleich r mal e hoch i Phi,
Ja.
wobei r der Abstand zum Nullpunkt ist, also der Betrag dieser komplexen Zahl, und Phi der Winkel ist, den der Punkt mit der x-Achse einschließt.
Ja, das ist ja dann genau das.
Ja.
Ja, wie auch, ja.
Und diese Polarkoordinatendarstellung hat halt insbesondere die schöne Eigenschaft, als dass mit ihr sehr einfach multipliziert werden kann. Und bei vielen Problemen, wo viel multipliziert werden muss, lässt sich diese Polarkoordinatendarstellung verwenden. Im aktuellen Tutoriumsblatt in Aufgabe 1 werdet ihr diese Exponentialdarstellung verwenden. Die steht auch so direkt im ersten Hinweis drin, wo er sagt, dass ja, es hier darum geht, die Vorteile der Polarkoordinatendarstellung zu verdeutlichen und ihr euch halt überlegen müsst, okay, was passiert denn? Wir können es einfach mal in einem Beispiel machen, wenn
Ja,
man
das wäre, glaube ich,
eine
nicht schlecht.
Zahl quadriert.
Ja.
Also was passiert, wenn ihr eine Zahl quadriert in der Polarkoordinatendarstellung? Also ihr habt ein
Also
r mal.
wenn wir jetzt eine komplexe Zahl quadrieren, ja.
Genau. Also wir haben r mal e hoch e Phi und wollen
Ja.
das quadrieren, dann haben wir r mal e hoch e Phi mal r mal e hoch e Phi. Aus
Erstaunlich.
den R mal R kann man ein R Quadrat und E hoch I Phi mal E hoch I Phi ist E hoch in Klammern I Phi plus I Phi, also E hoch 2 I Phi.
Ja.
Und dementsprechend kriegen wir jetzt das als Ergebnis R Quadrat mal E hoch I 2 Phi.
Ja.
So, und da sehen wir, dass sich die Beträge quadrieren und die Winkel verdoppeln.
Okay, du meinst genau, weil er quadriert wird.
Ja.
Ja.
Jetzt können wir die dritte Potenz bilden und würden dann rauskriegen R hoch 3 mal E hoch I 3 Phi.
Ja.
So. Und dementsprechend können wir halt sehr schnell die Potenzen von komplexen Zahlen darstellen.
Ja,
Weil
weil wir nur einfach, ja.
Hier seht ihr, dieser Prozess ist halt ziemlich oft weiter durchführbar und damit kann man es halt rechnen.
Während, wenn man das jedes Mal mit diesem x plus y hinschreiben
Ja,
würde,
das
dann
wäre sehr, sehr rechenaufwendig,
ja.
insbesondere wenn ihr sehr hohe Potenzen hättet, die ihr ausrechnen wollt. Da lohnt es sich zuerst, diese kartesische Darstellung oder diese normale Darstellung x plus y umzuschreiben in die Polarkoordinatendarstellung
Ja.
und dann zu potenzieren und dann vielleicht wieder zurückzurechnen in die kartesische Darstellung, je nachdem, was dann
Was
gefordert wird
genau,
durch
was
die
man braucht.
Aufgabe. Und ja, damit
Hast du die oberste Gleichung angesprochen von deinen
nee,
Notizen?
das will ich jetzt gleich
Ah,
machen.
okay,
Und
entschuldige.
zwar mit Hilfe der Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, über die Exponentialfunktion, lässt sich auch allgemein beschreiben, wie die Exponentialfunktion aussieht.
Ja.
Und zwar, wenn ihr habt e hoch x plus iy. So, was ist das? Zunächst könnt ihr diese Summe rausziehen, dann habt ihr e hoch x mal e hoch iy. Und dieses e hoch iy könnt ihr nun über Cosinus y plus i mal Sinus y darstellen.
Ja.
Und ihr erhaltet dann das Ergebnis e hoch x mal, Klammer auf, Cosinus y plus i mal Sinus y, Klammer zu. Das heißt, was ist die komplexe Exponentialfunktion der komplexen Zahl x plus iy? Das ist die Zahl, die den Betrag e hoch Realteil hat, also e hoch x,
Ja.
und die bezüglich der x-Achse den Winkel y, also den Imaginärteil, einschließt.
Okay.
Und damit kann man sich schön verdeutlichen, wie die komplexe Exponentialfunktion auf komplexe Zahlen wirkt. Ja. Soweit war das jetzt alles, was bei mir auf den Notizen drin steht. Gibt es noch Fragen von dir, Nils?
Lass mich, ich kehre ganz kurz in mich.
Ja. Wichtige Information, das Ist-Gleichzeichen wird seit 1557
57.
verwendet.
Das mathematische Ist-Gleichzeichen. Nee, mir fällt jetzt spontan keine Frage mehr ein. Ist ja leider so, dass dann die guten Fragen einem erst einfallen, wenn wir das Zeug schon wieder längst online gestellt haben. Aber alle Fragen, die euch noch einfallen, wie gesagt, könnt ihr uns ja an thewickedmew@googlemail.com schreiben. Ihr könnt uns natürlich auch immer direkt ansprechen, wenn ihr uns seht. Wir probieren dann in folgenden Podcasts auf sowas einzugehen. Oder auch wenn ich mir selber noch Fragen einfallen, schreibe ich die mir auch immer irgendwo runter und dann frage ich den Stefan, ob wir die beim nächsten Mal eben besprechen könnten.
Richtig, wir hatten ja auch schon mal eine Fragesession gehabt, insofern
Ja.
könnt ihr uns gerne eure Fragen stellen. Facebook haben wir noch nicht angesprochen, da sind wir ja auch vertreten
Ja,
mit.
genau. Ihr könnt natürlich auch auf Facebook irgendwas posten oder da Fragen posten. Und wir sammeln die dann und machen daraus dann einen Podcast. Was, glaube ich, eigentlich immer eine gute Sache ist. Also wir haben den gerne gemacht, erstens. Und zweitens hilft er ja auch viel, weil wenn das eure Fragen sind und wir die dann beantworten, dann wird es wohl oder hoffentlich nützlich sein. Zuletzt noch, wir würden uns freuen, wenn jemand, der programmieren kann, mit ins Boot kommen würde. Also wir bräuchten ein bisschen Unterstützung mit der Homepage oder auch mit den verschiedenen Kanälen, über die wir ja online vertreten sind, wenn uns da jemand helfen würde, wenn wir da ein bisschen Arbeit delegieren könnten. Also Leute, die Mathe, Informatik studieren oder so, auch eben bei uns im Semester sitzen, Freiwillige vor.
Ja, auf jeden Fall.
Sonst noch? Nö, das war's.
Sonst war's das.
Bis zur nächsten Folge.
Servus.